Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jetzt geht's rund. Zukunft Kreislaufwirtschaft. Wir sind der Bergische Abfallwirtschaftsverband und unser Herz schlägt dafür, Abfall zu vermeiden oder, wenn das nicht möglich ist, sinnvoll zu verwerten, um unsere endlichen Ressourcen zu schonen. In unserem Podcast erhalten Sie praktische Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Bergische Rohstoffschmiede. Sie steht für die Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts Metabolon im Rahmen der Regionale 2025 Bergisches Rheinland. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Professor Marco Hämmerling. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Professor Hämmerling. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Herr Professor Hämmerling ist Professor für Computational Design in Architecture und in der Fakultät für Architektur der TH Köln. Und das klingt jetzt noch total abstrakt, aber ich bin mir sicher, dass wir da gleich richtig schön einsteigen und Sie tolle Beispiele für uns haben, was Sie genau mit Ihren Studierenden in der Zusammenarbeit mit Metabolon auf die Beine stellen. Und erzählen Sie uns doch dazu zuallererst, wie ist die Kooperation mit Metabolon entstanden?
Also wir sind über unseren Vizepräsidenten Herrn Becker zusammengekommen, der auf unsere Aktivitäten an der Fakultät für Architektur aufmerksam geworden ist, indem wir uns mit digitalen Prozessen in der Architektur beschäftigen und dazu kleine Prototypen realisiert haben als Holzbauten. Und den Kontakt zu Metabolon hat er dahingehend gelegt, dass es interessant fand, diese Strategie des nachhaltigen Bauens zu verknüpfen mit den Aktivitäten, den aktuellen Baumaßnahmen, die auf Metabolon stattfinden.
Und es geht ja jetzt auch explizit um die neue Regionale 25 und die Bergische Rohstoffschmiede. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machen Sie mit Ihren Studierenden praktisch?
Also im Rahmen der Regionale 2025 ist im Förderprogramm auch vorgesehen, 5 sogenannte Forschungsdemonstratoren zu bauen. Das sind 5 kleine Häuser, die experimentell untersuchen, wie das Bauen der Zukunft aussehen kann. Und diese Demobauten sollen zu den Themen ressourcenschonendes Bauen, nachhaltige Entwicklung und energieeffiziente Architektur beispielhaft zeigen, wohin die Reise gehen kann.
Und wenn Sie auf der einen Seite erzählen, dass Sie sich mit der Digitalisierung beschäftigen, das heißt, Sie zeichnen vorher, das entspricht ja auch dem Namen der Fakultät, Sie zeichnen vorher und bauen dann auch sogenannte Demo-Objekte?
Genau, also wir schauen uns die digitalen Prozesse im Bauwesen in unterschiedlichen Stufen an. Da geht es um den Entwurfsprozess, also wie komme ich eigentlich zu der Form, zu der Idee, zu einem 3D-Modell des Gebäudes als digitalen Datensatz und entwickeln daraus Strategien, wie die bauliche Realisierung auch computergestützt funktionieren kann. Das geht heutzutage mit unterschiedlichen Technologien, CNC-Frästechnologien, Laser oder auch 3D-Druckprozesse werden eingesetzt, um diese digitalen Modelle in die Realität zu überführen. Das ist eine grundsätzliche Beschäftigung, die wir den Studierenden im Laufe des Bachelor- und Masterstudiums in unterschiedlichen Formaten vermitteln. Mir ist aber wichtig, dass diese Themen nicht im Rechner stecken bleiben, sondern auch in die Realität kommen. Deswegen gehen wir im Maßstab auch gerne in 1:1 Lösungen, wo prototypisch ein Baustein, ein Knotenpunkt, eine Fassade realisiert wird. Und auf Metabolon haben wir jetzt die Möglichkeit, das im Rahmen eines ganzen Gebäudes oder besser gesagt 2 Gebäuden im Maßstab 1:1 umzusetzen.
Das stelle ich mir ja auch für die Studierenden total spannend vor, dass sie da die Gelegenheit haben, das, was sie sich überlegt haben, wo sie ganz, ganz viel Ideen und Gedanken reingesteckt haben, das auch jetzt 1:1, wie Sie sagen, umzusetzen, oder?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt und wir merken, dass die Motivation natürlich steigt, wenn man etwas realisieren kann, was man selbst entwickelt hat. Und was man auch sagen muss, dass die Lernkurve in diesem Prozess enorm steil ist, wenn es Richtung Realisierung geht, weil einfach die ganz konkreten Fragestellungen auch beantwortet werden müssen. Wir gehen also von dem Modellmaßstab, den wir normalerweise als Abschlusspräsentation in unseren Projekten haben, wo kleine Maßstabsmodelle der Häuser gefertigt werden, wirklich in das 1:1. Und da ergeben sich hinsichtlich der Detailplanung, der Ausführung, auch der Art und Weise, wie das Gebäude montiert wird, eine ganze Reihe von Fragestellungen, die natürlich gelöst werden müssen. Das schaffen wir nicht in einem Semester. Insofern haben wir eine Art von Staffelübergabe in diesem ganzen Prozess in den letzten Jahren hinter uns gebracht, wo Studierende ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben und die das Projekt dann sukzessive bis zur Realisierung führen. Insofern haben wir jetzt schon ja einige Jahre, wie gesagt, uns mit dem Thema beschäftigt und sind froh, dass wir das jetzt auch in die Realität umsetzen können.
Welchen Ergebnissen sind die Studierenden gekommen?
Ganz unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben uns am Anfang sehr mit der grundlegenden entwurflichen Idee beschäftigt. Also wofür steht eigentlich eine ressourceneffiziente und ressourcenschonende Architektur? Was müssen wir berücksichtigen? Für wen, also für welche NutzerInnen soll das Gebäude zur Verfügung stehen? Wie verhält sich das Gebäude im Lebenszyklus? Also auch nach dem Ablauf vielleicht der jetzigen Nutzungsperiode eines Szenarios, bei dem das Gebäude später nachgenutzt werden kann, an anderer Stelle aufgebaut werden kann oder demontiert werden kann. So ergeben sich ganz verschiedene Fragestellungen, die manchmal sehr gestaltaffin sind, also welche Atmosphären, welche Raumwirkungen wollen wir haben, manchmal sehr technisch sind, wie kriege ich eigentlich die Statik und das Tragwerk gelöst oder die Bauphysik in den Schichtaufbau der Wand integriert, bis hin zu diesen Fragestellungen des Gebrauchs, also wie nutze ich das Gebäude eigentlich und was kann ich später vielleicht mal daraus entwickeln.
Und wann geht es jetzt tatsächlich dann los mit dem Bau?
Die Bauaktivitäten sind gestartet. Wir haben die Gründung über sogenannte Schraubfundamente realisiert. Das sind Fundamente, die minimalinvasiv in die Erde eingebracht werden. Man muss sich das wie so eine große Schraube vorstellen, die man nachher auch wieder rausdrehen kann, sodass wir dann keine Rückstände im Boden haben. Und auf diesen Schraubfundamenten setzen dann die Holzkonstruktionen auf und das Gebäude entwickelt sich dann über den Sommer hinweg bis Ende September, Anfang Oktober. Da soll der Bau fertig sein, dann bis zur Realisierung.
Boah, das geht jetzt aber so schnell. Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Projekt ist, was in so kurzer Zeit auch wirklich umgesetzt werden kann.
Es hat in der Tat einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Aus den digitalen Daten lassen sich die Fertigungsmaschinen, die CNC-Fräse direkt ansteuern. Und vieles von dem, was nachher aufgebaut wird, wird in solchen, na, man kann das fast so ein bisschen wie ein Lego-Steckprinzip sich vorstellen, so vorbereitet und auch kodiert, das heißt mit einer Beschriftung versehen, sodass ich vor Ort eigentlich eine relativ kurze Zeit nur benötige, um es zusammenzubauen, weil dieser Systemgedanke sich in den Bauabläufen vom Boden über die Wand bis zur Decke wiederholt. Und wir hatten vereinfacht gesagt, das Credo, dass zwei Personen mit Akkuschraubern und einer Leiter ihr eigenes Haus so bauen können. Deswegen sind die Formate der Bauteile auch auf ein gewisses Maß reduziert, sodass man da mit zwei Personen eben auch ganz gut sein eigenes Haus bauen kann.
Klingt total beeindruckend. Ich stelle mir gerade die Frage, weil Sie das so gesagt haben, Sie haben mit den Studierenden auch so eine Staffelübergabe inszeniert, dass das Wissen von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben wurde. Sind jetzt die Studierenden, die mit dem Projekt mit Ihnen zusammen begonnen haben, noch mit dabei? Oder haben Sie die Gelegenheit, das Ergebnis zu sehen?
Ja, absolut. Also geboren ist dieses Konstruktionsprinzip im Rahmen einer Masterthesis von Max Salzberger und Michael Lautwein, die hier bei uns an der Architekturfakultät ihren Abschluss mit diesem Entwurf gemacht haben. Und das liegt jetzt auch schon 3 Jahre zurück. Und seitdem haben wir das Projekt mit Studierenden immer weiterentwickelt. Die Konstruktion hat sich verändert, die Details wurden angepasst. Prinzipien des Innenausbaus haben sich stark verändert. Aber Max Salzberger ist jetzt in der wissenschaftlichen Mitarbeiterrolle, macht gerade seine Promotion bei uns in Kooperation mit der TU Delft und begleitet das Projekt weiterhin. Also wir haben eine gewisse Kontinuität in einigen Personen, aber es kommen immer neue dazu. Man kann sagen, das Team derjenigen, die sich beteiligen, wächst immer mehr und wir schaffen natürlich auch Anlässe, um diejenigen, die früher mitgemacht haben, wieder mit reinzuholen, wenn es etwas zu beobachten gibt, wie jetzt ganz konkret auf der Baustelle zu sehen ist, wie das Haus wächst.
Stelle ich mir vor, dass Sie auch wirklich kribbelig sind, oder? Wenn Sie jetzt bald das Ergebnis sehen, womit Sie vor 3 Jahren Ihre Studienarbeit geschrieben haben. Wie toll.
Ja, also ich habe die Studienarbeit nicht geschrieben, ich habe sie betreut. Max Salzberger hat das mit Michael Lautwein zusammen gemacht. Aber das ist natürlich ein spannender Moment. Wir haben zwischenzeitlich Prototypen entwickelt im Maßstab 1:1, waren vor 2 Jahren auf der Digitalbau, eine Messe für innovative Bauprozesse hier in Köln und haben mal so einen Querschnitt des Gebäudes über drei Achsen auch realisiert mit Studierenden und Auszubildenden der Handwerkskammer. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich eben noch nicht erwähnt habe, dass wir eben dieses Projekt kooperativ entwickeln, nicht nur in der Fakultät für Architektur, sondern auch darüber hinaus versuchen wir, das Handwerk mit einzubeziehen. Und dazu gab es dann verschiedene Workshops. Im Rahmen einer Summer School wurde so ein Prototyp im Maßstab 1:1 mal realisiert mit Auszubildenden im Tischler- und Schreinerhandwerk. Und das war ein toller Moment, weil man gemerkt hat, dass sowohl die Studierenden wie auch die Auszubildenden den Mehrwert dieser Kooperation wertgeschätzt haben und ihren eigenen Beitrag darin auch gesehen haben. Also es gibt eine sehr hohe Identifikation mit diesem Projekt und davon lebt es auch, dass die Motivation besteht, sich daran zu beteiligen, einen eigenen Beitrag zu leisten. Aber man versteht auch, dass es nur möglich ist, wenn viele zusammenarbeiten.
Welche Anforderungen haben sich dann für die Zukunft für Sie ergeben, dass Sie sagen, da müssen wir in Zukunft mehr darauf achten, das müssen wir berücksichtigen, wenn wir an zukünftiges Bauen denken?
Also am Anfang steht vielleicht die Frage, warum wir bauen. Also, welchen Bedarf gibt es und wie können wir diesen Bedarf formulieren? Aus meiner Sicht entstehen Projekte häufig aus einer gewissen Wunschsituation heraus. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt und die Frage stellt, was brauchen wir wirklich? Also das Thema der Suffizienz lässt sich vielleicht schon vieles von dem vermeiden, was an Emissionen und Energie in so ein Gebäude wirklich reinfließen muss. Also ein Gebäude im Nutzungszeitraum durchzudenken und zu schauen, wann nutze ich das Gebäude eigentlich? Und wenn ich es nicht nutze, könnte es jemand anderes nutzen und wir dafür an anderer Stelle etwas weniger bauen. Das ist eine Perspektive, die am Anfang bei uns eine große Rolle gespielt hat. Das andere ist natürlich die Frage, müssen wir überhaupt neu bauen oder können wir den Bestand umnutzen? Das beschäftigt uns in der Fakultät gerade aktuell. Eigentlich sind die Ressourcen, die wir für zukünftige Gebäude, Umnutzung, aber auch Neuplanung verwenden können, schon gebaut. Also wir können eigentlich nicht mehr in die Erde hineingreifen und dort die Ressourcen herausnehmen, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was ohnehin schon gebaut ist. Das hat den Hintergrund der Ressourcenvermeidung, also dass wir die Ressourcen nicht unnötig vermeiden, hat aber auch mit den CO2-Emissionen zu tun, die in der Produktion von Bauteilen entstehen und im späteren Betrieb auch entstehen. Also man kann das vielleicht an drei großen Komponenten festmachen. Wir müssen weniger Material verbrauchen, wir müssen weniger Energie verbrauchen und wir müssen weniger CO2 emittieren. Sonst werden wir den Klimawandel nicht aufhalten können.
Ich stelle mir schon vor, dass das auch ein gesellschaftlich ein dickes Brett zu bohren ist, weil ja gerade viele Menschen auch denken, ich möchte jetzt gerne mein Haus genauso bauen, wie ich es mir vorstelle. Und ich möchte nicht eine bestehende Bausubstanz nehmen und da viel dran rumoperieren, dass es irgendwann mal zu dem Ergebnis kommt, was ich haben will.
Ja, das ist ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch, wobei die Identität eines alten Gebäudes durchaus auch zu etwas Neuem befähigt. Also da steckt natürlich auch eine Geschichte drin, die man aktivieren kann. Es gibt einen gewissen Charakter des Gebäudes und ich weiß nicht, wenn Sie selbst oder die Zuhörer sich mal erinnern an Gebäude, die Sie geprägt haben, dann haben die auch eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich, ist in den bestehenden Architekturen absolut zu finden und dem Potenzial, damit umzugehen, es weiterzuentwickeln, eben auch. Ich glaube dennoch, dass wir, auch wenn wir wirklich neu bauen, und das lässt sich nicht vermeiden, der Wohnbedarf ist einfach groß. Also die Diskussion um fehlende Wohnungen kennen wir auch alle aus den Medien und der berechtigte Wunsch, sich seinen eigenen Raum zu gestalten, auch. Daher haben wir in diesen digitalen Prozessen eben auch die Möglichkeit, mit eingebunden, das Haus zu individualisieren. Es ist ein sogenanntes parametrisches Modell hinterlegt, bei dem Sie als Nutzer, Nutzerin entscheiden können, wie lang, wie breit, wie hoch, in welcher Dachneigung das Haus gebaut werden soll. Und dann greift hinten im Backoffice sozusagen ein digitaler Prozess, der die einzelnen Bauteile genauso konfiguriert, dass das, was Sie sich vorstellen, auch baulich umgesetzt werden kann. In vielen Systemhäusern oder Standardmusterhäusern gibt es eine vorgegebene Form, die Sie vielleicht ein bisschen verändern können, aber unser System hat eine sehr große Elastizität und könnte eben auch für die Nachverdichtung in Städten genutzt werden, wo es manchmal schwierige Geometrien gibt in Baulücken oder in Dachaufbauten, in der leichten Holzkonstruktion, da Lösungen zu finden, war eine Motivation. Also zum einen auch denjenigen mit einem geringen Budget die Möglichkeit geben, viel Eigenleistung, deswegen das Eigenbausystem, mit einzubringen und eine hohe Flexibilität in der geometrischen Ausrichtung des Gebäudes zu erzielen.
Stichwort Eigenleistung finde ich jetzt auch super interessant, weil ich kürzlich noch gelesen habe, dass genau das zurückgegangen ist. Dass vor 10, 15, 20 Jahren Bauherren und Bauherren sehr viel stärker in den Bau involviert waren, sehr viel stärker selbst Eigenleistung erbracht haben und dass sich das einfach ganz stark zurückentwickelt hat. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie da mitbekommen?
Ja, absolut. Das ist durch viele Normen und besonders auch durch die die Interessen der Bauindustrie gefördert, indem Lösungen angeboten werden, die einen relativ hohen Komplexitätsgrad haben. Die Häuser heutzutage müssen dicht und gedämmt sein, was ja auch alles richtig ist, aber aus meiner Sicht schießt man damit manchmal über das Ziel hinaus. Auch wieder die Frage des Bedarfs, was brauche ich wirklich, für welche Nutzung ist das vorgesehen? Und uns war daran gelegen, diese Zugänglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die Lust darauf haben, das eigene Haus mitzubauen. Und unser System ermöglicht eben diesen Zugang, dass man mit einem bisschen handwerklichen Geschick eben dieses Haus selbst bauen kann. Mit dem digitalen Datensatz kann ich eigentlich zu jeder Zimmerei gehen oder zu jeder Schreinerei und mir die Bauteile produzieren lassen. Und dann habe ich eingeschrieben in die einzelnen Bauteile mit der Codierung eine Art von Aufbauplan und kann loslegen und das eigene Haus mir zimmern.
Das klingt total beeindruckend. Welche Herausforderung hatten Sie, als Sie jetzt mit der Umsetzung begonnen haben, also mit den Demobauten?
Ja, der Konflikt, der uns am meisten beschäftigt hat, war so die Differenz zwischen dieser idealisierten Idee im Kontext des ressourcenschonenden Bauens in Eigenleistung das Haus zu entwickeln, wo wir vielleicht dann auch Studierende und Auszubildende in der Bauphase mit einbeziehen können und dem Wunsch, Materialien aus einem zweiten Lebenszyklus zu nutzen. Also nicht alles neu zu produzieren, sondern Elemente nicht nur für den Innenausbau, sondern auch für die Fassadenverkleidung aus bestehenden Gebäuden zu nutzen. Fenster, Türen, die schon mal ausgebaut worden sind, jetzt neu einzubauen. Und dieses idealisierte Bild trifft auf eine Realität, die sehr viel mit Gewährleistung, mit Verantwortung und mit Kosten zu tun hat, die uns häufig Hürden in den Weg legen. Also wenn Sie solche Wege gehen wollen, haben wir häufig festgestellt, dass doch viele sagen, ja, das können wir machen, aber dann können wir nicht gewährleisten, dass es dicht ist. Oder wir können das zwar machen, aber es kostet dann mehr, weil wir einen planerischen Mehraufwand haben, so ein altes Fenster zu besorgen und das einzubauen. Und das sind eigentlich, will nicht sagen Absurditäten, aber doch Hürden, wo man denkt, da müssen wir mittlerweile schon drüber sein. Also diese gedankliche Idee ist, glaube ich, bei allen verankert. Der kulturelle Wandel, dass sich dann auch das Handeln dahingehend verändert, der ist manchmal nicht so einfach hinzubekommen. Und da sind wir sehr froh, dass der Bauherr, der Bauherrin in dem Fall mit Tabolon eben bereit ist, diesen Weg mitzugehen und ein Stück weit auch ein Risiko zu tragen. In dem Sinne sind diese Demobauten eben auch Forschungsdemonstratoren, wo man Aspekte zeigen kann, die vielleicht im Alltag der Architektur und dem Bauwesen so noch nicht angekommen sind, aber die Richtung weisen, wo es vielleicht mal hingehen könnte oder sollte.
Und was passiert, wenn die Demobauten stehen und alles genauso funktioniert hat, wie Sie und Ihre Studierenden sich das vorgestellt haben? Was passiert dann?
Also die Demobauten sind weiterhin Forschungsgegenstand, auch in der Nutzung. Ich hatte eben von der Lebenszyklusphase gesprochen. Es gibt ein Monitoring hinsichtlich des Energieverbrauchs. Und wir wollen auch Studien zur Befindlichkeit durchführen. Also man ist dann als Proband, Probandin in diesen Häusern vielleicht 2-3 Tage und wird dann auch dazu befragt, wie man sich in den Häusern gefühlt hat. Was war angenehm, was war nicht angenehm? Hat man sich geschützt gefühlt oder eben nicht? Da gibt es so eine Reihe von Fragestellungen, mit denen wir herausfinden wollen, wie die Architekturen auf die NutzerInnen wirken. Und wir haben zwei unterschiedliche Häuser konzipiert, die von der räumlichen Konstellation etwas anders funktionieren, die von den Materialitäten und der Identität anders funktionieren. Insofern interessiert uns dieser Vergleich. Also wie wirkt das eine Haus und wie wirkt das andere Haus? Und dazu werden wir dann auch ein enges Monitoring machen zu den Themen Energieverbrauch, aber eben auch Nutzerverhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie Architektur auf Menschen wirkt.
Spannend, klingt super spannend. Ich bin sehr gespannt, was wir davon lesen werden und wie das dann auch weitergeht. Was ist so für Sie persönlich, der jetzt dieses von der Idee bis zum fertigen Bau dieses Projekt komplett begleitet hat, von der Studienarbeit ihrer Studierenden bis jetzt. Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis?
Also am wichtigsten ist mir dieser Erkenntnisgewinn. Das spielt jetzt mit Ihrer Frage, aber es geht eigentlich darum, dieses Projekt als Vehikel zu nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, diese auch zu kommunizieren und anderen zu vermitteln. Insofern interessiert uns natürlich die Architektur und deren Wirkung und auch die Möglichkeit, ressourcenschonend Beispielbauten umzusetzen. Aber im Wesentlichen ist es ein Transportmittel des Lernens und Forschens. Und insofern sehe ich es als integralen Bestandteil unserer Lehre hier an der Fakultät für Architektur und auch in der Vermittlungsebene darüber hinaus. Diese Demobauten sind ja auch Ausstellungshäuser, an denen man sich informieren kann. Es gibt eine Informationsebene, eine kleine Ausstellung, die auch das Innere offenlegt und etwas über diesen Prozess und ja die Idee, die dahinter steckt, versucht in die Welt zu tragen. Insofern ist das eigentlich für mich so das Wesentliche. Also nicht nur das Objekt an sich, sondern das Verständnis für den Prozess und das Abgleichen mit Zielen und möglichen Lerneffekten, die sich daraus für die Zukunft des Bauens ergeben.
Ich finde, das war eine perfekte Zusammenfassung für unser Gespräch und ich danke Ihnen sehr für all das, was Sie uns erzählt haben, dass Sie es auch so verständlich erzählt haben, dass wir das gut nachvollziehen können und dass Sie ja so viel spannende Einblicke gewährt haben. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung und vielleicht dann alle die Einladung, dann auch bei uns mal vorbeizuschauen mit Tabellon und die Häuser dann live zu sehen.
Dann sagen Sie noch den Termin, ab wann das soweit ist.
Also mit den Bauterminen muss man immer vorsichtig sein. Ich würde mal sagen, dass wir so im Herbst die ersten BesucherInnen empfangen können und dann ja vielleicht auch ein bisschen was über diesen Prozess noch sichtbar haben.
Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.